ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Bemühungen für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg gehen weiter. Heute ist die Hamas zu Gesprächen in Kairo eingetroffen. Auf dem Verhandlungstisch liegt ein israelischer Vorschlag für eine Waffenruhe und einen Austausch von Geiseln gegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen. Russland setzt seine Offensive im Osten der Ukraine mit schweren Angriffen fort und NATO-Generalsekretär Stoltenberg ist heute zum dritten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist und hat die westlichen Partner zu schnelleren und größeren Waffenlieferungen aufgefordert. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 29. April um 17 Uhr. In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad wurden in den vergangenen Tagen diplomatische Gespräche über die Lage im Gazastreifen geführt. Unter den Teilnehmern waren Staats- und Regierungschefs sowie Außenminister aus dem Nahen Osten, Europa und den USA, darunter auch Bundesaußenministerin Baerbock. Wir haben hier im Podcast ausführlich darüber berichtet. Jetzt richten sich die Blicke aber erst einmal auf Kairo, denn in der ägyptischen Hauptstadt will die islamistische Hamas ihre Antwort auf Israels Vorschlag zu einer Waffenruhe im Gazastreifen übermitteln. Die Erwartungen sind hoch. Unmittelbar vor der Ankunft einer Hamas-Delegation in Ägypten äußerte sich ein ranghoher Vertreter der Terrororganisation positiv. Auf NDR Info hat mein Kollege Michael Latz darüber in einer Doppelschalte mit unseren Korrespondenten in Kairo und Tel Aviv gesprochen. Er hat zunächst Thilo Spanel in Kairo um eine Einschätzung zu den Erfolgsaussichten der Gespräche gebeten.
Also aktuell sieht es aus meiner Perspektive so gut aus wie nie, könnte man sagen. Also die Hamas zeigt sich vorsichtig optimistisch. Eine positive Haltung legen die Hamas-Vertreter wohl an den Tag. Das berichten unterschiedliche Nachrichtenagenturen. Man sei offen für die neuen Vorschläge der Ägypter, die ja die Verhandlungen sozusagen jetzt übernommen haben von Katar. Katar war in den letzten Wochen und Monaten relativ frustriert, dass es nicht weitergegangen ist und sich da keine Waffenruhe abgezeichnet hat. Und deswegen haben den Staffelstab, also die Hauptverhandlungen, jetzt die Ägypter übernommen.
Wie könnte denn diese neue Vereinbarung über eine Waffenruhe am Ende aussehen? Ist da schon was bekannt?
Das ist auch, sage ich mal, noch nicht bestätigt von keiner Seite, also weder von israelischer noch von der Seite der Hamas. Aber es ist durchgedrungen, laut Vermittlern in Kairo, könnte ja eine neue Vereinbarung etwa so aussehen. Sie hätte dann etwa drei Phasen. Als erstes müssten alle Kämpfe eingestellt werden. Eine Feuerpause müsste also zustande kommen, inklusive die Vorbereitungen der Offensive auf Rafah. Die müssten auch eingestellt werden. Die zweite Phase wäre dann die Freilassung aller israelischer Geiseln über einen Zeitraum von 10 Wochen hinweg. Im Gegenzug müsste Israel hunderte palästinensische Gefangene freilassen. Und die dritte Phase wäre dann eine einjährige Feuerpause, in der man dann Verhandlungen über einen eigenen Palästinenserstaat auf den Weg bringt. Wie gesagt, diese Phasen, dieser Plan ist von keiner Seite bisher bestätigt worden. Das ist lediglich das, was ägyptische Vermittler nach außen durchdringen lassen haben.
Falls so eine Vereinbarung zustande kommen würde, dann müsste auf israelischer Seite Regierungschef Netanyahu sie ja verantworten. Und der wird seit dem Wochenende ja von einem Koalitionspartner unter Druck gesetzt, der die Vereinbarung eben nicht mittragen möchte. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Muss sich Netanyahu jetzt also entscheiden zwischen einem neuen Geiseldeal und einer Regierungskrise?
Also ehrlich gesagt gibt es diesen Druck schon länger, schon seit Wochen oder Monaten gar. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum bisher ein Geiseldeal nicht zustande gekommen ist. Das letzte Mal war es ja Ende November, Anfang Dezember, dass Geiseln freigekommen sind, dass die Waffen geschwiegen haben. Das ist seitdem nicht mehr passiert. Das liegt daran, dass Netanyahu in einer ziemlichen Zwickmühle ist, so muss man es, glaube ich, sagen. Er hat rechtsextreme Koalitionspartner, die ja jegliches Zugeständnis an die Palästinenser eigentlich ablehnen, zumindest nach außen. Nach innen sind sie dann vielleicht doch zu einigen Zugeständnissen bereit. Aber es geht hier auch um hochrangige palästinensische Vertreter in israelischen Gefängnissen, die freikommen sollen. Da gibt es eine große Ablehnung. Auf der anderen Seite setzen diese rechtsextremen Kräfte zum Teil eben sehr darauf, dass die Rafah-Offensive stattfindet. Aus deren Sicht gibt es die Aufgabe der israelischen Streitkräfte, den Job zu Ende zu bringen im Gazastreifen. Wobei auch das ja nicht stimmt. Überall im Gazastreifen flammen ja immer wieder Kämpfe auf. Wir erleben, dass die Hamas sich neu gruppiert und auch im Norden wieder mit Raketen schießt und solche Dinge. Also insofern ist das eine sehr schwierige Lage. Ich glaube, das ist, wie gesagt, einer der Hauptgründe, weshalb es bisher keinen Deal gab. Und das könnte auch jetzt die Verhandlungen natürlich am Ende zum Scheitern bringen.
Mal angenommen, die Regierung in Jerusalem zerbricht. Welche Szenarien sind denn dann denkbar?
Also ich glaube noch nicht, dass das passiert, denn tatsächlich weiß auch Netanyahu, dass er auf diese Mehrheit angewiesen ist. Es geht ja hier auch um andere Fragen, zum Beispiel um die Gerichtsverfahren gegen ihn, die dann, wenn er seine Macht verlöre, dann nochmal deutlich Fahrt aufnehmen würden. Es müsste Neuwahlen geben. Es gibt auch in diesen rechtsextremen Koalitionspartnern und auch bei den Ultraorthodoxen viele, die sagen, na, mit der Regierung fahren wir eigentlich ganz gut, weil wir es schaffen, Mittel für unsere Klientel hier freizumachen. Deswegen glaube ich nicht so leicht, dass die jetzt so scheitern wird. Es gibt jetzt markige Töne, um Druck zu machen. Das könnte am Ende Netanyahu nutzen, wenn er nach außen darstellen muss, schaut mal, wir müssen die Rafah-Offensive machen, denn meine Koalitionspartner, die bestehen darauf. Das ist eine schwierige Lage. Ich glaube nicht, dass die Regierung jetzt so schnell zerbricht. Aber natürlich ist das eine heikle Frage. Und ja, es könnte sein, dass es deswegen keinen Deal gibt.
Ein Thema, das gerade schon angeklungen ist, ist die bevorstehende Offensive auf Rafah. Die wird ja schon seit Wochen von der israelischen Armee vorbereitet im Süden des Gazastreifens, um der Hamas sozusagen den letzten Rückzugsort zu nehmen. Thilo Spanel in Kairo. Hängt die Kompromissbereitschaft, die Hamas jetzt zeigt bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe, auch damit zusammen? Also steht sie inzwischen so sehr unter Druck, dass ihr jede Verschnaufpause recht ist?
Ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich würde dem Kollegen in Tel Aviv da zustimmen, dass es ein bisschen schwierig ist einzuschätzen, wie sehr die Hamas eigentlich unter Druck steht, also dass sie sich immer wieder neu formiert. Aber mit Sicherheit muss sie sich kompromissbereit zeigen, um in irgendeiner Form einen Deal auf den Weg zu bringen. Aber man kann den Blick auch noch mal etwas weiten auf diese ganze Situation, denn jetzt beim Außenministertreffen in Riad haben auch noch mal alle arabischen Staaten betont, dass eine Erstürmung Rafahs keine Option ist und dass die komplett abgelehnt wird. Also der Druck, sage ich mal, der internationale Druck auf Israel wird nochmal erhöht, wenn es um die Erstürmung Rafahs geht. Und das wird auf jeden Fall auf arabischer Linie von arabischen Staaten und hier auch in Kairo durch die Verhandler komplett abgelehnt.
Nochmal nach Tel Aviv geschaut. Jan-Christoph Kitzler, was glauben Sie, lässt sich Israel von dieser Offensive auf Rafah abbringen? Also ich meine, schließlich hat Netanyahu seinen Landsleuten ja zu Beginn des Krieges versprochen, alles zu tun, um die Hamas auszuschalten.
Ja, das ist das Ziel. Es geht natürlich darum, dass Israelis rund um den Gazastreifen zum Beispiel, aber auch anderswo sicher leben können. Das hat die Regierung versprochen und das muss sie auch einlösen. Dafür passiert ja schon eine ganze Menge. Zum Beispiel werden Pufferzonen eingerichtet an den Grenzen im Norden und im Osten des Gazastreifens. Was eben noch fehlt, ist der Süden. Auch da geht es um die Kontrolle der sogenannten Philadelphia Route, also das Grenzgebiet zu Ägypten. Da geht es natürlich auch darum zu unterbinden, was nach Gaza reinkommt, also zum Beispiel Waffenlieferungen und so weiter. Deswegen glaubt Israel, dieses Gebiet kontrollieren zu müssen. Die Zerschlagung der Hamas, das ist das andere Thema natürlich, was versprochen wurde. Ich glaube, die ist mit der Rafah-Offensive nicht erledigt, denn die Hamas ist auch anderswo unterwegs. Die ist ja auch nicht nur im Gazastreifen. Wie wir wissen, das ist etwas, was nicht erreicht werden kann, nach jetzigem Verständnis. Und was den Gazastreifen an sich angeht, da sagen jetzt hier immer mehr kritische Stimmen, übrigens auch aus dem Militär. Es braucht einen Plan, wie es weitergeht im Gazastreifen. Wer regiert diesen Gazastreifen? Wer hat die militärische Kontrolle? Wie geht es weiter? Was wird nach der Hamas kommen? All diese Fragen sind bisher nicht geklärt, zumindest nicht, dass wir es wissen. Die Regierung Netanyahu weigert sich da und das ist ein großes Problem, auch militärstrategisch, wenn es darum geht, dieses Gebiet unter Kontrolle zu bekommen. Und deswegen gibt es daran immer mehr Kritik an der Art der Kriegführung.
Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang nochmal auf die Lage der Menschen im Gazastreifen schauen. Auch das hat zu viel Kritik geführt. Hilfsorganisationen waren ja immer wieder davor, wie schlecht die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten ist. Thilo Spanel in Kairo. Würde die Vereinbarung über eine Waffenruhe auch Verbesserungen für die Vertriebenen und die Zivilisten im Gazastreifen bringen, jetzt mal abgesehen von einem vorübergehenden Ende der Kämpfe?
Mit Sicherheit. Also Teile der Vereinbarung sind dann mit Wahrscheinlichkeit auch, dass neben dem Ende der Kämpfe beziehungsweise der mittelfristigen Einstellung der Kämpfe dann auch mehr Hilfsgüter nach Gaza kommen. Da gibt es ja immer wieder Berichte darüber, dass eigentlich 500 Lkw pro Tag in den Gazastreifen fahren müssten. Jetzt sind es aktuell, schwanken die Zahlen immer wieder, so 100, 150 pro Tag, die reinkommen, mal mehr, mal weniger. Und das reicht lange nicht, hört man von Hilfsorganisationen und den Vereinten Nationen. Aber es würde eventuell auch die Möglichkeit bieten, eben für Vertriebene wieder zum Beispiel in den Norden des Gazastreifens zurückzukehren. Also die Situation, gerade bei einem länger anhaltenden Waffenstillstand, würde sich für die Menschen im Gazastreifen mit Wahrscheinlichkeit deutlich verbessern.
In diesem Zusammenhang, Frage nach Tel Aviv. Heute nimmt die Hilfsorganisation World Central Kitchen ihre Arbeit im Gazastreifen wieder auf. Vor etwa 4 Wochen, da waren 7 ihrer Mitarbeiter bei einem israelischen Angriff getötet worden. Jan-Christoph Kitzler, was hat sich seitdem verändert, um die Lage der Hilfsorganisationen sicherer zu machen?
Also zum einen sagen die Israelis, dass auf jeden Fall mehr Hilfsgüter reinkommen. Da ist es ja nicht nur mehr der Grenzübergang zu Ägypten, sondern auch im Norden wurde ein Grenzübergang geöffnet. Auch dort etabliert sich das so langsam, dass auch dieses Gebiet versorgt werden kann. Was die Hilfsorganisationen angeht, die es verteilen, das ist natürlich das Kernproblem. Es reicht nicht nur aus, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu stellen, sondern sie müssen auch zu den Leuten gebracht werden, die sie brauchen. Da ist diese Hilfsorganisation World Central Kitchen wichtig. Man hat offenbar jetzt so weit sich abgestimmt, dass die Koordination dieser Einsätze mit den israelischen Streitkräften verbessert wurde. Deswegen lässt sich die Organisation jetzt darauf ein, auch bei diesem Angriff, den es gab mit den 7 Toten, war es ja koordiniert gewesen und trotzdem hat der Angriff stattgefunden. Also offenbar sind jetzt Maßnahmen ergriffen worden, die das sichern. Und das ist eben das große Problem, dass die Verteilung nicht gelingt, dass viele Hilfsorganisationen sagen, es ist für uns zu unsicher, diese Hilfsgüter zu verteilen. Und auch deswegen wäre natürlich eine Waffenruhe sehr gut.
Soweit Michael Latz im Gespräch mit Thilo Spanhill und Jan-Christoph Kitzler. Ungeachtet der diplomatischen Bemühungen hat es im Gazastreifen offenbar wieder Angriffe auf die Stadt Rafah gegeben. Dabei sind nach palästinensischen Angaben mindestens 27 Menschen getötet worden. Wie die von der Hamas geleitete Gesundheitsbehörde mitgeteilt hat, sollen in der Nacht mindestens 20 Personen bei verschiedenen Angriffen ums Leben gekommen sein. Heute früh seien in Rafah zudem 7 Mitglieder einer Familie bei Beschuss getötet worden. Die israelische Armee hat die Angaben nicht bestätigt. Unabhängig überprüfen lassen sie sich derzeit nicht. Blicken wir nun auf die neuesten Entwicklungen in der Ukraine. Im Osten des Landes setzt Russland seine Offensive mit schweren Angriffen fort und rückt nach eigenen Angaben weiter vor. Die Streitkräfte nahmen dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge die Ortschaft Semenivka in der Donetsk-Region ein. Auch ein Dorf in der Nähe von Otscheretine soll inzwischen unter russischer Kontrolle sein. Unterdessen teilte die ukrainische Armee mit, sie habe Dutzende russische Angriffe in der Region abgewehrt. Kiew zufolge konnten die ukrainischen Soldaten in mehreren Ortschaften westlich von Donetsk, so wörtlich, den Feind weiter zurückhalten, darunter auch in der Stadt Krasnogorivka. Sie gilt als ukrainisches Bollwerk in der Region. Seit Februar sind russische Truppen in der Ostukraine auf dem Vormarsch. Die ukrainische Armee hatte gestern eine verschlechterte Lage an der Front eingeräumt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat mehr Waffenlieferungen in die Ukraine angekündigt. Die Mitglieder des Militärbündnisses hätten nicht geliefert, was sie in den vergangenen Monaten versprochen hätten, sagte Stoltenberg bei einem Überraschungsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Er sei aber zuversichtlich, dass sich das ändern werde. Trotz der jüngsten russischen Geländegewinne erneuerte er seine Aussage, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland noch gewinnen könne. Es sei nicht zu spät für die Ukraine zu siegen, so Stoltenberg. Eigentlich wollte Stoltenberg als NATO-Chef schon aufgehört haben, doch nach Russlands Angriffskrieg verschob das Militärbündnis den Führungswechsel. Im Juli soll auf dem NATO-Gipfel in Washington nun sein Nachfolger bekannt gegeben werden. Die Türkei hat sich bei der Kandidatensuche jetzt hinter den scheidenden niederländischen Regierungschef Rutte gestellt. Nach Aussage eines Sprechers des türkischen Außenministeriums habe die Regierung dem NATO-Hauptquartier in Brüssel ihre Unterstützung für Rutte mitgeteilt. Der türkische Präsident Erdogan hatte sich am Freitag in Istanbul mit dem 57-jährigen Niederländer getroffen. Erdogan hatte bei dem Treffen eine, Zitat, auf Vernunft basierende Entscheidung in Aussicht gestellt und Rutte viel Erfolg auf seiner neuen Reise gewünscht. Der Niederländer gilt als aussichtsreichster Kandidat für den Spitzenposten bei der NATO. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.